Ja, Geschwister, schlag gerne das Buch der Psalmen mit mir auf. Wir wollen heute gemeinsam Psalm 60 miteinander betrachten. Psalm 60, und hier lesen wir in Gottes Wort: Dem Vorsänger nach Shushan Edut, ein Miktam von David, zum Lehren, als er mit den Syrern von Mesopotamien und mit den Syrern von Zoba kämpfte und Joab zurückkehrte und die Edomiter im Salztal schlug, 12.000 Mann. Gott, du hast uns verworfen, hast uns zerstreut, bist zornig gewesen, führe uns wieder zurück. Du hast das Land erschüttert, hast es zerrissen, heile seine Risse, denn es wankt. Du hast dein Zorn, dein Volk Hartes sehen lassen, mit Taumelwein hast du uns getränkt. Denen, die dich fürchten, hast du ein Banner gegeben, dass es sich erhebe um der Wahrheit willen, damit deine Geliebten befreit werden. Rette durch deine Rechte und erhöre uns. Gott hat geredet in seiner Heiligkeit. Frohlocken will ich, will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. Mein ist Gilead und mein Manasse und Ephraim ist die Schutzwehr meines Hauptes, Juda, mein Herrscherstab. Moab ist mein Waschbecken, auf Edom will ich meine Sandalen werfen, Philistea jauchze mir zu. Wer wird mich in die feste Stadt führen? Wer wird mich bis nach Edom leiten? Nicht du, Gott, der du uns verworfen hast und nicht auszogst, o Gott, mit unseren Heeren? Schaffe uns Hilfe aus der Bedrängnis. Menschenrettung ist ja eitel. Mit Gott werden wir Mächtiges tun und er wird unsere Bedränger zertreten. Amen. Manchmal scheint es dir und mir im Leben so zu gehen, dass wir von allen Seiten bedrängt werden, von allen Seiten eingeengt werden und nicht mehr aus noch einwissen, keinen Ausweg finden. Von vorne, von hinten, von links, von rechts kommen gezielte Schläge auf uns zu und erschüttern uns und lähmen uns. Nun, genau das erlebte auch David, und in dem vorliegenden Psalm verarbeitet David die Gefühle, die er dabei hatte. David nennt uns in Vers 2 den Grund und die Entstehung dieses Psalmes. Als er mit den Syrern von Mesopotamien und mit den Syrern von Zoba kämpfte und Joab zurückkehrte und die Edomiter im Salztal schlug, 12.000 Mann. Das ist die Begebenheit, die David hier in diesem Psalm verarbeitet. Von dieser Begebenheit lesen wir unter anderem in 2. Samuel Kapitel 8. Dort kämpfte David mit seinen Soldaten gegen die Syrer von Mesopotamien und von Zoba, das heißt aus dem Norden. Aus dem Norden kamen Syrer, gegen die kämpfte David. Und während David gegen die Syrer im Norden kämpfte, haben die Edomiter aus dem Süden Israel angegriffen. Und als David diese Nachricht während dem Kampf gegen die Syrer im Norden hörte, dass die Edomiter aus dem Süden angegriffen haben, schickte er Joab, seinen Heerobersten, um die Edomiter unten zu schlagen. Joab und seine Männer, seine Soldaten zogen aus, weg von dem Kampf im Norden, runter in den Süden, und er traf die Edomiter im Salztal, also dort beim Toten Meer, und kämpfte gegen die Edomiter, und Joab schlug 12.000 Mann von diesen Edomitern. Das ist die Begebenheit, die David erlebte. Das heißt, mitten im Kampf gegen die Syrer im Norden hörte er, dass die Edomiter von hinten kommen. Er war von allen Seiten bedrängt, er war verzweifelt in dieser Situation. Aber gleichzeitig erlebte er später, wie Gott ihm half und ihm Rettung geschenkt hat. Und ausgehend aus dieser Situation entstand dieser Psalm. Dieser Psalm, der aus der Erfahrung Davids entstanden ist, soll also dir und mir auch zeigen und uns ermutigen, wie wir damit umgehen sollen, wenn wir in Situationen sind, wo wir keinen Ausweg mehr sehen, wo wir von vorne bekämpft werden, wo wir von hinten bekämpft werden, wo wir von links und von rechts bekämpft werden und wir gefühlt keinen Ausweg mehr sehen. Wie sollen wir in solchen ausweglosen Situationen umgehen? Lasst uns von David erneut lernen, indem wir ausgehend von diesem Psalm auf vier Aspekte des Handelns Gottes eingehen. Erstens Gottes Züchtigung, zweitens Gottes Erbarmen, drittens Gottes Reden und viertens Gottes Rettung. Also lasst uns zum ersten Punkt kommen, Gottes Züchtigung. Die wird uns in den Versen 3 bis 5 beschrieben. In diesen Versen beschreibt David seine Gefühle, seine Empfindungen die er hatte, als er gehört hat, dass die Edomiter nach Israel gekommen sind. Der erste Gedanke von David, die erste Emotion, die ersten Gefühle, die er hatte, die lesen wir in Vers 3. Gott, du hast uns verworfen, hast uns zerstreut, bist zornig gewesen, führe uns wieder zurück. Das war der erste Gedanke von David, als er diese Nachricht hörte. Können wir uns in die Situation von David hineinversetzen? Können wir irgendwie mitempfinden, wie er empfunden hat? Vielleicht befand er sich mitten in der Schlacht, als dieser Bote kam. Er war erschöpft und niedergeschlagen. Vielleicht befand er sich auch irgendwie in einer Feuerpause, in einer Kampfpause, war niedergeschlagen, war müde und diese Nachricht kam, wie auch immer die Situation aussah. David war niedergeschlagen und diese Situation, diese Nachricht hat ihn noch mehr niedergedrückt. Und in seiner Niedergeschlagenheit fragt sich David, Gott ist zornig auf uns. Und deshalb hat er uns verworfen, deshalb hat er uns zerstreut, deshalb kamen jetzt die Edomiter auf uns zu. Nun ist das nicht auch oft unser Gedanke? Ein menschlicher Gedanke? Wenn Gott uns züchtigt, das ist eine Züchtigung Gottes gewesen, eine liebevolle, väterliche Züchtigung für David. Wenn Gott dich und mich züchtigt, dass auch wir, oftmals dieser erste Gedanke in uns aufkommt, Gott ist zornig auf uns. Irgendwie ist die Liebe Gottes von uns gewichen und er hat uns verworfen, er hat uns zerstreut, er ist zornig auf uns. Gott handelt mit mir in seinem Zorn, er hat seine Liebe von mir genommen. Er hat mich als sein Kind verworfen, er hat mich zerstreut. Nicht selten kommen diese zweifelnden Gedanken, die unser Heil in Frage stellen, in uns auf, wenn Gott uns in unserem Leben züchtigt. Der zweite Gedanke von David in Vers 4. Du hast das Land erschüttert, hast es zerrissen, heile seine Risse, denn es wankt. Und hierbei bezieht er sich auf das Land Israel, dessen König er jetzt geworden ist. Zuvor war Saul König von Israel. Und Saul hat eigentlich einen Scherbenhaufen hinterlassen, nachdem er gestorben ist. Und als David das Königtum empfing, da war das Land in sich selbst zerrissen. Und jetzt regiert er ein Land, das in sich zerrissen ist, kämpft im Norden gegen die Syrer und hinten kommen die Edomiter auf. Und so stellt er sich die Frage, du hast doch ein Königreich aufgebaut. Und du hast mich als König eingesetzt in diesem Land, aber dieses Land ist zerrissen. Innerlich ist es zerrissen und äußerlich sind Kriege, Herr. Heile diese Risse. Es wankt. Doch schaut, achtet darauf, dass David hier nicht sagt, die Edomiter haben das Land erschüttert. Nein, er sagt, du hast das Land erschüttert. Du hast es zerrissen. Sehr, sehr wichtig zu beobachten. David erkennt, dass diese Züchtigung von Gott kommt. Wir müssen lernen, selbst wenn unser Leben erschüttert wird, selbst wenn es in unserem Leben Dinge gibt, die Gott zerreißt, die Gott wegreißt, dann geschieht es durch Gott. Es ist Gottes Handeln in deinem und in meinem Leben. Aber wenn Gott erschüttert und wenn Gott zerreißt und wenn Gott zerschlägt, dann nur, um später wieder zu heilen, um zu verbinden und zu salben. Gott zerschlägt niemals, um etwas zerschlagen auf dem Boden liegen zu lassen. Gott zerreißt niemals, um es zerrissen niederzulegen. Gott zerreißt, um es wieder zu heilen, um es besser zu machen. Deswegen heißt es in Hosea Kapitel 6, Vers 1, kommt, lasst und lasst uns zu dem Herrn umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Gottes Züchtigung, Gottes Schläge, Gottes Reißen tut weh. Aber er tut es mit einem bestimmten Ziel, mit einem bestimmten Zweck, um uns zu heiligen, um uns dann zu verbinden, um uns wieder herzustellen. Und der dritte Gedanke von David in dieser Situation war, in Vers 5, du hast dein Volk Hartes sehen lassen, mit Taumelwein hast du uns getränkt. Nun, obwohl das Königtum von David fest war, seine Feinde, also Saul und seine Nachkommen, waren tot. David hat ein Königtum bekommen, es war sicher, es war von Gott verheißen. Dennoch ließ Gott diese Herausforderungen in seinem Leben zu? Und David könnte sich die Frage stellen, wieso Gott? Du hast es mir verheißen, du hast mich gesalbt durch Samuel. Ich habe niemals Hand angelegt an den Gesalbten des Herrn, an Saul. Saul ist gestorben. Du hast mir das Königreich gegeben, aber jetzt lässt du das Volk Hartes und Böses sehen, sodass wir Taumelwein trinken. Geschwister, das können wir auf uns übertragen. Obwohl wir durch den Glauben gerettet sind und obwohl wir durch den Heiligen Geist versiegelt wurden und obwohl wir durch die Macht Gottes bewahrt bleiben, lässt es Gott manchmal zu, dass auch wir Hartes sehen in unserem Leben. Und manchmal gibt Gott uns Taumelwein zu trinken, dass wir so sogar unter Schmerzen verblendet sind, dass wir nicht mehr ein- und auswissen. Kündigungen, Krankheiten, Todesfälle, schwierige Beziehungen in den Familien können manchmal wie Taumelwein für uns sein. Dass wir diese Dinge so hart, solche harten Dinge sehen und unsere Sinne verblendet und betrüben, dass wir nicht mehr mal klar denken können und dann nun an Gott und dann an unserem Heil zweifeln können. Und das bedeutet aber lange nicht, dass Gott uns verworfen hat. Wir hatten es bereits vor vielen Monaten mal in einem Psalm, dass unsere Gefühle oft trügerisch sind. Und wir dürfen nicht auf unsere Gefühle hören, sondern auf die Wahrheiten von Gottes Wort. Was Gottes Wort sagt. Und das ist, was David auch weiter in dem Psalm tun wird. Aber jetzt haben wir gesehen, im ersten Punkt, wie Gott handelt. Gott züchtigt manchmal. Und es fühlt sich unangenehm an. Und wir als Menschen, als Geschöpfe, auch als Christen, haben gewisse Empfindungen, wenn Gott uns züchtigt. Aber Gott züchtigt nicht nur, sondern er erbarmt sich auch. Und das ist der zweite Punkt. Gottes Erbarmen, der in den Versen 6 und 7 zum Vorschein kommt. Hier in diesen Versen denkt David zum einen darüber nach, wie Gott mit denen umgeht, die ihn fürchten. Und dann ruft er Gott um Rettung an. Es heißt in Vers 6, denen, die dich fürchten, hast du ein Banner gegeben, dass es sich erhebe, um der Wahrheit willen. Also diese Züchtigungen Gottes sollten David lehren, Gott zu fürchten. Ich komme immer wieder zu diesem Punkt der Furcht Gottes. Gott züchtigt David, dass er lernt, nicht auf sich zu vertrauen, nicht auf Menschen zu vertrauen, nicht auf seine Krieger zu vertrauen, sondern einzig und allein auf Gott und seine Verheißungen, ihn zu fürchten. Denn nicht denen, die groß sind, schenkt Gott seine Gnade, sondern denen, die klein sind und sich vor Gott demütigen. Nicht denen, die sich auf eigene Kraft stützen oder auf die Kraft der Menschen, schenkt Gott seine Gnade, sondern diejenigen, die sich auf Gott stützen, denen schenkt Gott Gnade. Solchen Menschen hat Gott ein, wie es David hier sagt, ein Banner gegeben. Was ist ein Banner? Ein Banner ist ein Zeichen des Sieges. Wenn du eine Stadt erobert hast, wenn du einen Hügel erobert hast, dann stellst du dort ein Banner auf und zeigst, dass dieser Hügel mir gehört. Ich habe gesiegt. Gott schenkt denen, die ihn fürchten, den Sieg. Wenn wir Gott fürchten, wenn wir ihm vertrauen, dann sind wir auf der Siegerseite. Und zwar tut Gott dies, wie wir es gelesen haben in Vers 6, um der Wahrheit willen. Nicht um deinetwillen, nicht um meinetwillen, sondern um seinetwillen, weil er ist ein Gott der Wahrheit. Und all die Dinge, die er versprochen hat, die hält er ein. Und er hat sich ein Volk erwählt und er hat David zum König erwählt. Und deswegen wird Gott David retten. Nicht um Davids Willen, sondern um seinetwillen, weil er es ihm versprochen hat. Gott wird dich und mich sicher ans Ziel bringen, nicht um deinetwillen oder um meinetwillen, sondern um der Wahrheit willen. Er hat es versprochen. Er hat gesagt, dass er uns nicht aus seiner Hand lassen wird. Und weil er gesprochen hat, wird er es auch tun. Er hat uns ein Banner gegeben. Wir sind Sieger, weil er es versprochen hat, um seiner Wahrheit willen. Und dies ermutigt David auf einmal so sehr, dass er wieder mit Freimut sprechen kann und beten kann in Vers 7. Damit deine Geliebten befreit werden, rette durch deine Rechte und erhöre uns. Jetzt schreit er zu Gott und sagt und spricht von den Geliebten Gottes. Es gibt Geliebte Gottes. Hierbei bezieht er sich auf das Volk Gottes. Und zu dem Volk Gottes gehört jeder, den Gott vor Grundlegung der Welt dazu erwählt hat. Jeder, den Gott vor Grundlegung der Welt erwählt hat, auf ihn hat er seine persönliche Liebe gelegt. Und jetzt betet David und sagt, um deren Willen, die du liebst, rette sie. Und dies hat Gott getan. Damals bei David, aber für uns alle vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Um deren Willen, die Gott vor Grundlegung der Welt erwählt hat, sandte er seinen Sohn. Und schenkte er Rettung. Um deines und meines Willen, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sandte er seinen Sohn. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier heißt es in Vers 7, rette durch deine Rechte und höre uns. Wir finden im Propheten Jesaja im 53. Kapitel die Prophezeiung des Messias, des Gottesknechtes, der zerschlagen wird. Und in Kapitel 52, ein Kapitel vorher, spricht der Prophet Jesaja von dem Arm Gottes, der dies tun wird. Und dieser Arm Gottes ist Jesus Christus, der Messias. Das heißt in Jesaja 52, Vers 10, der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Also das, wovon David hier wofür David hier betet, war spezifisch für seine Situation, aber prophetisch für alle Menschen, die an Christus glauben sollten. Rette durch deinen Arm, und das tat Gott. Und dieser Arm war der Messias, Jesus Christus, sein Sohn. Also hier sehen wir die Erbarmung Gottes. Gott züchtigt uns, um uns zu heiligen, aber Gott erbarmt sich auch über uns. Und dies sehen wir deutlich im Kreuz. Nun, auf dieses Rufen nach Rettung bekommt David von Gott eine Antwort. Wie wunderbar ist unser Gott, dass er nicht schweigt, sondern dass er spricht, dass er redet. Und das führt uns zum dritten Punkt, Gottes Reden, die Verse 8 bis 10. Hier heißt es zunächst in Vers 8, Gott hat geredet in seiner Heiligkeit. Es scheint so, als würde David frohlocken. Nach wie vor, Geschwister, vorne die Syrer, hinten die Edomiter und das Reich selber ist zerrissen und er ist niedergebeugt, depressiv und er schreit zu Gott und plötzlich spricht Gott zu ihm. Wie auch immer, lassen wir dahingestellt, aber er hört Gottes Reden. Gott spricht in seiner Heiligkeit zu David. Und das erhebt ihn aus dem Staub. Jetzt ändern sich die Gefühle Davids. Er wird aufgerichtet. Geschwister, wenn wir in Not sind, wenn wir bedrängt werden von vorne und von hinten, von links und von rechts, ja, dann sollen wir zu Gott schreien. Aber eine wichtige Sache, wodurch wir Heilung und Rettung erleben, ist, wenn wir Gott selbst zu uns sprechen lassen in seinem Wort. Wir müssen sein Wort lesen. Hierin spricht Gott zu uns. Und wenn wir viel sein Wort lesen und sein Wort in uns ist und wir ins Gebet gehen, dann wird der Heilige Geist im Gebet sogar das Wort Gottes zu uns sprechen. Und so stelle ich es mir vor, dass es bei David war. Dass er gebetet hat und der Geist Gottes plötzlich die Worte Gottes ihn in Erinnerung rief. Und dann erzählt David, wie genau Gott gesprochen hat. Gott hat geredet in seiner Heiligkeit. Frohlocken will ich, will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. Nun beginnt Gott über einzelne Stämme und einzelne Länder in und um Israel herum zu sprechen. Hier spricht er nun von Sichem und von dem Tal Sukkot. Nun, das Land Sichem liegt ziemlich in der Mitte von Israel. Und etwas rechts davon liegt dann das Tal Sukkot. Und Sichem spielte in der Geschichte Israels eine bedeutende Rolle. Als Abraham von Gott berufen worden ist, in das verheißene Land zu ziehen, kam er irgendwann mal auf seine Reise nach Sichem. Und in Sichem angekommen, spricht Gott zu Abraham folgende Worte. Und Abraham durchzog das Land bis zum Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien Abraham und sprach, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. 1. Mose 12, 6 bis 7. In Sichem bekam Abraham diese Verheißung. Und jetzt heißt es hier in Vers 8, dass Gott sagt, frohlocken will ich, will sichem verteilen. Geschwister, ich glaube, dass Gott hier Bezug nimmt auf die Verheißung, die er Abraham gegeben hat. Und er ruft es David nochmal in Erinnerung. David ruft sich diese Verheißung in Erinnerung und versteht plötzlich, egal was vor mir ist, egal was hinter mir ist, Gott hat versprochen, sich ihm zu verteilen. Gott hat versprochen, seinem Volk dieses Land zu geben. Er ruft sich die Verheißung Gottes in Erinnerung. In Vers 9 spricht Gott dann weiter. Mein ist Gilead und mein Manasse. Und Ephraim ist die Schutzwehr meines Hauptes, Juda, mein Herrscherstab. Nun, er spricht hier von Gilead. Gilead liegt östlich des Jordans. Und dann spricht er noch von Manasse. Und Manasse liegt nordöstlich des Jordans. Dann spricht er noch von Ephraim. Und Ephraim liegt etwas nördlich von Jerusalem und von Juda. Und dann spricht er von Juda, sei sein Herrscherstab. Nun, wir wissen, dass aus Juda der Messias kommt und dass in Juda Jerusalem liegt, die Hauptstadt, von wo aus Gott regieren wollte oder von wo aus Gott regiert. Und er sagt hier, dass Gilead und Manasse und Ephraim die Schutzwehr seines Hauptes, seines Herrscherstabes ist. Das heißt, östlich, nordöstlich und ganz im Norden, diese Gebiete sind wie eine Schutzwehr für Juda. Und im Westen liegt das große Meer. Das heißt, Juda ist geschützt. Nun stellt sich die Frage, okay, was ist denn im Süden? Dazu hat Gott auch was zu sagen. Weiter in Vers 10 spricht er, Moab ist mein Waschbecken, auf Edom will ich meine Sandale werfen, Philistea jauchze mir zu. Das sind drei Länder im Süden von Juda. Edom liegt im Südosten, Philistea liegt im Südwesten ungefähr und Edom, wie wir gehört haben, liegt ganz im Süden. Also praktisch die untere Flanke von Juda. Und Gott sagt, ihr seid geschützt von allen Seiten und selbst der Teil von unten, wo ihr nicht geschützt seid, ist geschützt. Wieso? Weil Edom und Philistea und Moab mir gehören. Ich mache mit ihnen, was ich will. Er sagt über Moab, dass es mein Waschbecken ist. Mit anderen Worten, Moab ist sein Diener und wäscht ihm seine Füße. Dann spricht er von Edom und sagt, dort will ich meine Sandalen draufwerfen. Wie so ein Fußabtreter. Und dann spricht er noch von Philistea und sagt, Philistea jauchze mir zu. Mit anderen Worten, ich werde Philistea besiegen und dann werden sie mir zujauchzen und mich anbeten. David versteht, währenddem er zu Gott schreit und sieht, irgendwie liegt alles im Chaos, alles ist zerrissen, dieses Land, das du mir doch gegeben hast, was wird aus all dem? Gott spricht zu ihm und sagt zu ihm, meine Verheißung werde ich erfüllen. Juda gehört mir und ich werde dafür sorgen und ich habe dafür gesorgt, dass Juda geschützt ist. Und selbst die Feinde, die Juda bedrohen, sie gehören mir und ich mache mit ihnen, was ich will. Vertrau mir, vertrau meinen Verheißungen. Das ist die Art und Weise, wie Gott zu David gesprochen hat. Sollte diese Tatsache uns nicht trösten? Gott hat alles in seiner Hand, Gott hat alles unter Kontrolle. Für David schien es so, dass alles außer Kontrolle gerät und Gott sitzt souverän auf seinem Thron und sagt, ich habe alles unter Kontrolle. So geht es uns oft, oder? Wir sehen vorne Chaos, wir sehen hinten Chaos. Wir sehen links Chaos, wir sehen rechts Chaos. Wir sehen in uns Chaos. Überall Chaos. Alles gleitet uns aus der Hand. Wir haben nichts mehr unter Kontrolle. Und Gott sitzt auf seinem Thron und sagt, Richard, ich habe alles unter Kontrolle. Alles. Alles. Das ist unser Gott. Und David sollte sich die Verheißung oder ruft sich die Verheißungen seines Gottes in Erinnerung. Und das ist, was wir tun müssen, wenn es uns geht wie David. Uns die Verheißungen Gottes in Erinnerung rufen, dass wir seine geliebten Kinder sind, dass er uns festhält, dass alle Dinge, die er in unserem Leben wirkt, uns zum Besten dienen, dass er uns helfen wird, auszuharren bis ans Ende. dass er ein ewiges Reich für uns vorgesehen hat und dass wir eines Tages mit ihm herrschen werden in aller Ewigkeit und dass wir einen neuen Körper und einen verherrlichten Leib bekommen werden und dass es eines Tages keine Sünde und kein Krieg und kein Leid mehr geben wird. All diese Dinge, die Gott uns versprochen hat, an diese sollten wir uns festklammern und dann werden wir sehen, er hat alles unter Kontrolle. So konnten wir diese vier Dinge sehen, drei Dinge bis jetzt. Gottes Züchtigung, Gottes Erbarmen und Gottes Reden. Und dann kommen wir zum vierten Punkt. Nachdem David dieses Reden Gottes vernommen hat, kommen wir zur Rettung Gottes, also Gottes Rettung in den Versen 11 bis 14. Zunächst stellt David dann in Vers 11 die Frage, wer ihn nach Edom in die Stadt seiner Feinde führen wird. Wer wird mich in die feste Stadt führen? Wer wird mich bis nach Edom leiten? Also nach wie vor, wir sind in der Situation, dass er mitbekommen hat, die Edomiter sind eingedrungen und jetzt haben wir gesehen, wie David diese Sache verarbeitet hat. Und jetzt stellt er sich die Frage, okay, wer wird mitgehen nach Edom? Ich habe Joab gesendet mit seinen Soldaten. Wer wird mitgehen? Und damit ist in gewisser Weise gefragt, Gott, wirst du mitgehen? Weil in Vers 12 heißt es weiter, nicht du, Gott, der du uns verworfen hast und nicht auszogst du, Gott, mit unseren Heeren. Also Gott soll der Heeresführer von Joab sein. David wusste, ich kann meinen besten Mann Joab darunter senden. Und David hat schon viele Siege errungen und Joab hat auch schon viele Siege errungen. Joab gehört zu einer von den 30 Helden Davids. Aber David wusste, selbst wenn ich alle meine 30 besten Männer runtersenden würde, wenn Gott nicht mitgeht, sind wir verloren. Er wusste es. Er schreibt hier, nicht du, Gott, der du uns verworfen hast und nicht auszogst, so Gott, mit unseren Herren. David erlebte offensichtlich immer wieder, dass Gott teilweise nicht dabei war und es so schien, dass Gott sie verworfen habe. Und deswegen bittet er hier nochmal, wenn ich auch Joab nach unten sende, geh mit. Geh mit nach Edom und gib uns den Sieg. Geschwister, wir müssen kämpfen. Wir müssen oft im Glauben kämpfen. Aber wir können nur siegreich sein, wenn Gott mit uns ist. Wenn er nicht mit uns zieht, dann haben wir verloren. Aber wenn er mit uns zieht, dann haben wir schon gewonnen, bevor der Kampf überhaupt begonnen hat. Deswegen betet er nochmal in Vers 13. Schaffe uns Hilfe aus der Bedrängnis. Menschenrettung ist ja eitel. Wiederum, er ist sich dessen bewusst. Menschenrettung ist eitel. Wir müssen uns immer wieder eingestehen, Geschwister, wir versuchen es oft aus eigener Kraft. Irgendwie aus diesen Tälern rauszukommen, aus diesen Löchern rauszukommen, aus diesem Chaos rauszukommen, das, was zerrissen ist, wieder selber zuzuflicken, das, was zerschlagen ist, wieder selber zuzukleben. David sagt, Menschenrettung ist doch eitel. Und wir müssen auf die Worte des Propheten Jeremia hören, der ernste Worte genau zu diesem Thema gesprochen hat. Er sagte, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von dem Herrn weicht. Und er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gute, dass Gutes kommt. Und an dürren Orten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen und unbewohnten Land. Jeremia 17, die Verse 5 bis 6. Verflucht der Mann, der auf Menschen vertraut und der auf Fleisch vertraut. Und dann spricht Jeremia weiter folgende Worte aus, in den Versen 7 bis 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Und er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt und sein Laub ist grün. Und im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Psalm 1. David verstand, Menschenrettung ist eitel, wird mir nicht viel bringen. Aber wenn ich auf Gott vertraue und wenn Gott mit mir zieht in diesen Kampf, dann kann ich siegen. Und dies weckte in ihm diese Zuversicht, weshalb er diesen Psalm schließt in Vers 14. Mit Gott werden wir Mächtiges tun und er wird unsere Bedränger zertreten. Es ist so wunderbar, manchmal diese Psalme zu lesen, sich tiefer mit ihnen zu beschäftigen und wie wir sehen, wie David aus einer tiefen Depression herauskommt. Wieso? Weil er Gott sein Leid geklagt hat, weil Gott zu ihm gesprochen hat, weil er plötzlich Mut bekommt. Und jetzt endet dieser Psalm mit dieser zuversichtlichen Gewissheit, Gott wird meine Feinde zertreten. Gott wird Edom zertreten und das erlebt er auch. Joab kam zurück und sagt, wir haben 12.000 Mann geschlagen. In 2. Samuel Kapitel 8 ist sogar die Rede von 18.000 Mann. David hat erlebt, dass Gott ihm geholfen hat. Wie sollst du also handeln, wenn du von vorne, von hinten, von links und von rechts bedrängt wirst und von innen, wenn du innerlich zerrissen bist, wenn äußerliche Schwierigkeiten dich plagen, klage Gott dein Leid. Geh offen mit deinen Emotionen um. David ging offen mit seinen Emotionen um. Wir dürfen Gott sagen, wir dürfen ihm sagen, Herr, hast du mich verworfen? Hast du mich zerschlagen? Bist du zornig auf mich? Und Gott wird dir sagen, nein, du bist mein Kind, mein ganzer Zorn. Meinen ganzen Zorn habe ich auf meinen Sohn ausgegossen. Für dich ist kein Funken Zorn mehr übrig. Aber Herr, du hast mich zerschlagen und zerrissen bin ich innerlich und äußerlich all diese Klagen. Ja, mein liebes Kind, ich weiß, du bist noch in dieser verdorbenen, verfluchten Welt und in diesem sündigen Körper, aber du musst ausharren. Ich habe ein Reich, ich habe ein Land für dich vorbereitet, wo all dies aufhören wird. Und Gott wird dir Mut geben und du wirst aufstehen und du wirst ihn preisen für die Rettung, die er dir gegeben hat. Und lass das Wort Gottes reichlich in dir wohnen, damit Gott zu dir reden kann, genau in diesen Situationen. Und kämpfe diesen guten Kampf. David hat diesen Kampf gekämpft. Und so schließe ich mit diesen Worten. Aus 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Amen.
Amen.